Hallo, herzlich willkommen zu Burn Rate, dem VC Insider Podcast. Wir stehen hier mit Gicu Fredi über die Startup-Szene mit dem Schwerpunkt auf Venture Capital. Folge 82 steht an, die Transaction of the Month-Folge vom Januar 2026. Wir nehmen für einmal auf am Freitag, und zwar dem 13. Mal schauen, ob das alles gut kommt, um 9 Uhr. Zumindest bei dir, Gi, bei mir ist es schon 12 Uhr. Ich bin in Abu Dhabi und habe diese Woche einige spannende Investorinnen und Investoren getroffen.
Ja, super. Wie ist die Stimmung in den Emirates?
Das ist eine gute Frage. Es ist so ein bisschen speziell. Einerseits ist ja gerade Abu Dhabi sehr stark fokussiert auf Krypto und dort ist es nicht gerade die absolute Bombenstimmung. Mhm. Ja, und apropos Bombenstimmung, im Moment gibt es so ein bisschen Zwist zwischen MBS, das ist der Herrscher in Saudi-Arabien, also Mohammed bin Salman, und den Herrschern in Abu Dhabi und Dubai. Und man weiß nicht genau, wie sich das entwickeln wird, weil beide waren ja eigentlich enge Freunde, aber beide haben so ein bisschen, sage ich mal, den Anspruch, die Nummer eins zu sein in der Region. Das ist nicht ganz unwichtig. Und jetzt bekriegt man sich auf fremden Schauplätzen, Sudan zum Beispiel, und anderen, und da sind alle ein bisschen nervös. Und gerade ein paar Flüge jetzt nach Riad wurden auch abgesagt jetzt und so. Also es ist schon nicht eine super Stimmung. Ich konnte jetzt heute Morgen beim Frühstück mit einem Politberater sprechen und der hat mir so zwei, drei Sachen gesagt, die beunruhigend sind. Und wir hoffen jetzt mal, dass alles ruhig bleibt, aber es bleibt sicherlich spannend. Aber grosso modo kann man sagen, großartiges Land, wirklich, was hier alles passiert, punkto Innovation, auch Venture Capital, super spannend, und ich bin immer wieder sehr, sehr gern hier in der Region. Dieser Podcast wird gesponsert von Omnium und Upscaler.ca. Yagi, wie sieht unser Programm heute aus? Was waren die wichtigsten Deals im Januar?
Ja, wir starten die Transaction-Folge wie immer mit unserem Burn-Rate-Market-Snapshot. Ein kurzer Rückblick auf die Facts and Figures im Schweizer Ökosystem des letzten Monats. Und dann schauen wir kurz nach Europa und in die Welt. Und zum Schluss kommen wir zum Pièce de Résistance. Also zum Schluss heißt eigentlich der längere Teil des Podcasts. Das sind die Deep Dives. Für die heutige Episode haben wir folgende Deals analysiert: die 100 Millionen Finanzierung des Space-Tech-Startups Swiss212, dann die 12 Millionen Runde des Chip-Herstellers Chiral Nano, oder in dem Sinne dem Maschinenhersteller für die Chip-Herstellung, und dann die 5 Millionen Pre-Seed-Runde vom EdTech-Startup Sparkly. Wir beleuchten jeweils die Firma, wie sie sich entwickelt hat, die Finanzierungshistory und wer die beteiligten Investoren sind.
Ja, es sind natürlich noch viele weitere Transaktionen, wie zum Beispiel die 200 Millionen Series D in Oviva gegeben, die kommuniziert wurden im Januar und die wir sehr gerne aufgenommen hätten. Wir versuchen hier jeweils eine gute Mischung aus Runden aus unterschiedlichen Stages zu behandeln. Wenn jemand von euch mehr von einer anderen Transaktion hören möchte, könnt ihr dies gerne als Hörerfrage bei uns einbringen. Wir nehmen das dann sehr gerne in einer der nächsten Folgen auf. Ja, lass uns gleich mit dem Burn Rate Market Snapshot starten, Guy.
Gerne. Im Januar wurden 496 Millionen Schweizer Franken in 19 Finanzierungsrunden in der Schweiz investiert. Wir müssen dazu sagen, es ist nicht alles nur Equity Investments, sondern ein Teil war auch Fremdkapital und Secondary Transaktionen. Wir haben versucht, alle reinen Debt-Runden, also Fremdkapitalrunden, die kommuniziert wurden, herauszufiltern und nicht in dieser Statistik aufzunehmen. Die Megarunde von TerraLayer ist mit inkludiert, die 192 Millionen US-Dollar-Runde und die 22 Millionen-Runde in Clover sind beides eher deutsche Startups mit Schweizer Niederlassung. TerraLayer sagt, das HQ ist in der Schweiz, wobei die Aktivitäten vor allem in Deutschland sind. Im Vergleich zum Dezember ist es eine massive Beschleunigung. Da wurden 250 Millionen in 22 Finanzierungsrunden in der Schweiz investiert. Ich möchte kurz den Vergleich zum Vorjahr machen. Da sind es dieses Jahr im Januar rund 10% weniger. Im 2025 wurden 540 Millionen in 25 Runden kommuniziert. Auch damals waren einige Megarunden mit dabei, die das Volumen stark gepusht haben. Die wichtigsten und größten Deals haben wir bereits erwähnt, beziehungsweise haben wir noch auf dem Programm für nachher. Exits wurden auch einige verkündet, leider in diesem Monat keine Exit-Preise. Von einigen Investoren habe ich aber gehört, dass der Exit in Toffwerk aus Thun ein sehr guter Exit war, aber ich darf leider nicht mehr dazu sagen. Und dann über den Exit von MyBikePlan und Jobrad, da haben wir kurz in Episode 79 darüber diskutiert. Sonst noch in der Schweiz waren wahnsinnig viele Events los. Wir waren auch bei einigen mit dabei. Highlights waren der ETH Deep Tech Summit, wo sich die ganze Szene mal wieder getroffen hat. Auch die EPFL war dabei, die EMPA etc. etc. Project Switzerland wurde lanciert. Darüber haben wir berichtet mit Michael Sauter als Gast, auch in Folge 79. Der Swiss Venture Capital Report, den haben wir in der letzten Folge auseinandergenommen, Episode 81. Und dann haben viele Startup-Programme gerade gestartet und ihre Ausschreibungen gemacht. Also wenn da jemand sich noch bewerben will, schaut mal nach, was gerade alles aktiv offen ist für die Grants und Awards in diesem Jahr. Ein extrem aktiver Monat mit viel spannenden News im Schweizer Ökosystem im Januar, würde ich jetzt mal sagen.
Du hast Toffwerk erwähnt aus Thun. Was machen die genau?
Ja, die machen ein Massenspektrometer, Toff Time of Flight, und die wurden an Bruker verkauft. Das ist eigentlich so ein Maschinenzulieferer für Akademie und Chemiebetriebe, Pharmabranche etc.
Gab es VCs, die da beteiligt waren, oder war das vor allem in Gründerhand?
Ich bin dem nicht voll nachgegangen, aber das war, wenn ich das richtig verstehe, vor allem in Gründerhand mit kleinen Finanzierungen von privaten Investoren, aber okay. VCs waren daran meines Wissens nicht groß beteiligt.
Ja, dann Glückwunsch nach Thun, und deine Steuerrate wird hoffentlich ein bisschen sinken, Guy, in 2026. Thun ist ja nicht sonderlich attraktiv, gell?
Das ist wahnsinnig attraktiv, aber nicht wegen den Steuern.
Okay, sehr gut. Schauen wir noch kurz nach Europa. Mit rund 310 Runden und einem Gesamtvolumen von etwa 4,2 Milliarden US-Dollar ist der Markt im Januar nicht nur stabil, er zeigt wieder echte Schlagkraft, muss man sagen. Besonders spannend, ein Großteil des Kapitals konzentriert sich auf Unternehmen, die das Thema KI tief in die Kernprozesse integriert haben. Schauen wir uns die drei Schwergewichte an, die den Monat geprägt haben. Erstens, an der Spitze steht das Berliner KI-Unternehmen Parloa mit einer massiven 350 Millionen Dollar Runde. Das war eine Series D. Haben sie die Bewertung auf 3 Milliarden Dollar verdreifacht. Das zeigt, Europa kann bei global relevanten KI-Plattformen, hier zum Beispiel für den Kundenservice, ganz vorne mitspielen. Dicht dahinter folgt das Fintech-Leuchtturmprojekt Pennylane aus Paris. Sie haben im Januar stolze 204 Millionen Dollar eingesammelt, bei einer Bewertung von nun über 4 Milliarden Dollar. Festigen Sie definitiv Ihren Status als das Betriebssystem für europäische KMUs. Und im Bereich Deep Tech hat TerraLayer aus der Schweiz und Deutschland mit einer 192 Millionen Euro Runde, das war ein Series A, gezeigt, dass auch die Energiewende weiterhin massiv Kapital anzieht. Ja, ein kurzer Blick über den Atlantik macht die Dynamik komplett. In den USA setzt sich der Trend aus dem Rekordjahr 2025 ungebremst fort. Zur Erinnerung, letztes Jahr flossen weltweit 211 Milliarden US-Dollar allein in KI-Unternehmen, ein historischer Höchstwert. Auch im Januar sehen wir, dass die ganz großen Kapitalblöcke im Bereich der Foundation Models und der KI-Infrastruktur weiterhin stark im US-Ökosystem konzentriert bleiben. Das Fazit für diesen Monat: Europa präsentiert sich operativ stabil mit funktionierender Mid- und Late-Stage-Finanzierung, doch die strukturelle Lücke bleibt. Während Europa in der Nische und bei der Transformation von Industrien punktet, finden die globalen Megawetten primär in den USA statt. Jetzt diese Tage auch wieder gesehen bei den LLMs, Anthropic, krasse Runde diese Woche. Mhm. Und der Januar bestätigt somit ein Muster, ein aktiver, aber hochgradig selektiver Markt in Europa. Gestern sehr spannender Artikel in der Financial Times. Man hat Mistral gefeiert mit einem Umsatz von 400 Millionen, den man erreicht hat im letzten Jahr. 400 Millionen schon viel, aber wenn man das jetzt vergleicht mit der amerikanischen Konkurrenz, ich meine, OpenAI wird dieses Jahr mindestens 12 Milliarden Umsatz schreiben. Anthropic ist bei 5 bis 6 Milliarden angekommen. Revenue Run Rate, ich meine, das sind ganz andere Zahlen. Und von daher stellt sich schon die Frage, ob die europäischen Player bei den großen Themen mithalten können oder sich eben vermehrt auf Nischenthemen fokussieren sollen. Hier stellt sich dann einfach die Frage nach den Exit-Multiples, kann man dann diese Firmen wirklich für 100 Milliarden plus auch verkaufen am Schluss?
Mit Omnium schließt du deine Finanzierungsrunde schneller und erfolgreicher. Unser Partner Omnium ist eine innovative Plattform für Wachstumsfinanzierung. Omnium ist der One-Stop-Shop für Finanzierungsrunden, denn sie bieten einen komplett digitalen, schlanken und kosteneffizienten Prozess inklusive Legal Framework, InvestorInnen-KYC und Zahlungsabwicklung an. Wer bei Omnium raised, hat die Wahl, eine Private Round zu machen und nur die Plattform für seine Investment Opportunity zu nutzen. Oder er wählt die Private Round Plus mit zusätzlichem Zugang zu 10.000 registrierten InvestorInnen. Wer eine öffentlichkeitswirksame Runde mit möglichst großer Breitenwirkung machen möchte, wählt die Public Round, wo das Angebot allen InvestorInnen zugänglich gemacht wird. Mit Omnium schließt du deine Finanzierungsrunde schneller und erfolgreicher. Willst du mit deinem Startup schnell und erfolgreich skalieren und nicht nur wachsen? Dann ist das Upscaler-Programm genau das Richtige für dich. Es verschafft dir Zugang zu unserem großen Pool von GründerInnen, UnternehmerInnen und passenden InvestorInnen. Über 50 Startups haben bereits in mehr als 500 Workshops profitiert und ihr Business national wie international skaliert. Willst auch du von dieser persönlichen und individuellen Förderung profitieren? Alle Informationen findest du unter www.upscaler.ch.
Ja, sehr schön. Dann kommen wir doch zum Pièce de Résistance, den Transaktionen, und starten wir mit dem Countdown. Swiss to 12, das SpaceTech-Startup.
Die aktuelle Finanzierung ist ein Musterbeispiel dafür, wie SpaceTech in Europa skaliert wird. Swiss to 12 hat im Januar 2026 ein Gesamtpaket von über 100 Millionen Euro für die Industrialisierung des Humming-Sat-Programms finalisiert. Das Fundament ist ein ESA-Artes-Partnership-Project. Die Chronik ist ganz spannend. Das ESA-Commitment über 73 Millionen Euro hat den Ursprung in der Ministerratskonferenz vom November 2025, wurde aber im Januar 2026 offiziell publiziert.
Ja, genau. Und die Summe von über 100 Millionen kommt zustande, weil zu den ESA-Programmgeldern privates Kapital aus der zweiten Jahreshälfte 2025 addiert wird. Das ist kein klassischer VC-Deal, sondern ja, eine Industrialisierungsfinanzierung für das Scale-up. Die Logik dahinter, die ESA und die Mitgliederstaaten senken das technologische Risiko mit der großen Finanzierung, und das private Kapital, das sorgt für die kommerzielle Execution und Kapazität. Die Finanzierungsrunde war bereits relativ komplex, habe ich hören sagen. Und es haben mehrstufige Finanzierungsbausteine zusammengespielt, PPP, Private Equity und Debt-Finanzierungen.
Ja, rollen wir die Origin-Story kurz auf. Swiss to 12 ist 2011 als Spin-off der EPFL entstanden und seitdem fest in Lausanne-Renon verankert. Kleiner Insider-Fakt am Rande, der Name 212 steht für 10 hoch 12, also ein Terahertz, oder das stimmt, Guy?
Genau, das stimmt.
Genau, das Forschungsgebiet von Gründer Emile de Rijck, wie mir gesagt wurde. Warum ist dieser Background für den Erfolg entscheidend? Weil die EPFL weltweit führend in den Disziplinen ist, die man für moderne Space-Hardware braucht, nämlich Mikrotechnik, Materialwissenschaft und Hochfrequenz. Technik oder RF genannt.
Ja, man sieht diese DNA direkt im Moat, also im Burggraben von Swiss to 12. Sie haben sich über das 3D-Printing von RF-Komponenten, eben solcher Hochfrequenzkomponenten, weltweit einen Namen gemacht. Diese Antennensysteme sind durch die additive Fertigung, also Additives im 3D-Drucker, bis zu 10-mal leichter, kompakter und leistungsfähiger als klassisch gefräste Teile. Im Orbit ist das gleich wie bares Geld, weil jedes Kilo Gewicht, das kostet Zehntausende Franken am Start und bis es eben im All ist. Mittlerweile fliegen über 1000 Swiss to 12 Komponenten fehlerfrei im All, und dementsprechend haben sie da schon eine gute Traction aufgebaut. Die ESA ist also nicht einfach auf sie aufmerksam geworden, weil das eine schöne Story ist, sondern weil die Technologie den Sprung vom Komponentenzulieferer zum kompletten Systemhersteller ermöglicht hat.
Ja, das Problem im geostationären Orbit ist zweischichtig. Erstens, ein klassischer Kommunikationssatellit ist so groß wie ein Bus. Circa, kostet so über 300 Millionen Dollar und hat extrem lange Bildzyklen. Das macht regionales Gap-Filling oder den schnellen Ersatz alter Satelliten wirtschaftlich oft unmöglich. Und die ESA beschreibt im Hummingsat explizit als Lösung für Dienste, die mit großen Geos oder dem geostationären Orbits schlicht nicht sinnvoll wären.
Ja, und genau hier setzt das Marktwachstum auch an. Der gesamte Satcom, also Satellitenkommunikationsmarkt, steuert im 2025 auf 98 Milliarden US-Dollar zu, mit der Prognose auf über 200 Milliarden bis 2033 zu wachsen. Wenn man jetzt spezifisch auf die Geo-Hardware schaut, also eben die geostationären Satelliten, dieser Markt, der verdoppelt sich auch knapp von 3,8 Milliarden im 2025 auf über 7 Milliarden im 2034. Die Nachfrage wird komplexer, getrieben durch Defense-Anforderungen und natürlich auch den Wunsch nach staatlicher Souveränität. Was ist denn ein Hummingsat genau, Max?
Ja, Hummingsat ist im Kern eine neue Produktlinie. Ein Geo-Smallsat mit nur 1,5 Kubikmeter Volumen. Und ja, versucht dir das bildlich vorzustellen. Er hat etwa die Größe einer Waschmaschine, während eben konventionelle Geosatelliten so groß wie ein Linienbus sind, habe ich vorhin kurz erwähnt. Er ist somit kleiner, günstiger und schneller einsatzbereit und hat natürlich die Netzwerkflexibilität durch softwaredefinierbare Payloads. Also Betreiber können Kapazität damit in kleineren Scheiben planen, statt in 300 Millionen Blöcken, was natürlich ein Riesenvorteil ist.
Ja, also genau, das ist strategische Clou. Swiss 12 besetzt hier eine Marktlücke, die die Giganten wie Airbus und Thales Alenia Space jahrelang ignoriert haben. Ihre Apparate, die sind ja idealerweise 500 Millionen Euro Bus-Satelliten, also riesige Monster im All in dem Sinne. Und für diese Big Players, da war das Small-Geo-Sat-Segment ja einfach lange uninteressant, kleine Satelliten, weniger Umsatz. Und hier hat jetzt durch die jahrelange Arbeit Swiss212 einen technologischen Vorsprung. Aktuell ist noch kein Hummingsat im Orbit. Der erste Start mit Intelsat 45 ist fürs 2027 fest eingeplant und die Orderbücher, die sind doch voll, kann man so sagen. Swiss212 hat bereits 5 Satelliten verkauft. Einer geht an Intelsat, 3 an Inmarsat 8 und einer an Astrum Mobile, für alle, die die Namen kennen. Und der letzte ist für das Neastar One Project.
Ja, Traction bedeutet in der Raumfahrt nicht Nutzerzahlen, sondern eben Qualifikation und Lieferfähigkeit. Das ist hier ganz wichtig. Und da sind die Zahlen aus dem 2025 beeindruckend. Swiss212 konnte den Umsatz um über 40% steigern und die Belegschaft massiv ausbauen. Ein technischer Meilenstein war der Preliminary Design Review, PDR, für Neastar One in der Branche, das Signal für echte Reife.
Ja, und dieses Projekt Neastar One ist nicht einfach ein Marketingprojekt, es ist ein echter Use Case für die Satellite-to-Device-Kommunikation im APAC-Raum, also Asia-Pacific. Es geht um Notfall-Alerts und Data-Casting direkt auf Endgeräte. Die operative Glaubwürdigkeit ziehen sie zudem aus ihrem heutigen Geschäft. Sie liefern ja bereits, wie gesagt, viele RF- und Antennenketten an beispielsweise Northrop Grumman. Und wer bei diesen großen US-Playern auf der Supply Chain ist, ja, der hat die Space-Qualifikation in der Tasche. Und auch interessant finde ich die Übernahme der Hanwha Phaser-Technologie im Jahr 2025. Damit gehen sie jetzt auch massiv in den Markt für Bodenterminals rein.
Geopolitisch geht es um Resilienz. Staaten wollen souveräne Kommunikationsketten, die sie schnell nachrüsten oder bei Konflikten verschieben können. Ein Partnership Project wie Hummingsat ist für die ESA politisch extrem attraktiv, weil man nicht nur Technologie einkauft, sondern eine eigenständige europäische Industriekompetenz aufbauen kann. Und das sieht man auch bei den großen europäischen Operators wie SES. Die Defense-Nachfrage ist der größte Wachstumstreiber hier und Humming setzt jetzt genau an dieser Schnittstelle kommerzielle Kapazität plus Sovereign Capabilities und das Ganze mit europäischer Wertschöpfung. Ja, schauen wir noch kurz auf Captable. Wir müssen da auch ehrlich und transparent sein. Es gibt aktuell keine öffentliche Equity-Bewertung für die letzte 100 Millionen Runde, da eben Fördergelder dominieren, haben wir vorhin gehört. Aber die Strategie ist klar, De-Risking durch den Staat, Skalierung durch privates Kapital.
Ja, lass uns das doch kurz aufrollen von Anfang an. Die Firma wurde im 2011 gegründet, wie du gesagt hast, und von Venture Kick, der FIT unterstützt. Auch InnoSwiss hat damals mitfinanziert. Das war noch unter dem Label KTI, für die alle, die sich daran erinnern. Die Series A von Swiss to 12 wurde erst in 2016 kommuniziert. Damals hat die Constantia New Business, der CVC-Arm von Constantia Industries, einem österreichischen Konglomerat, das unter anderem im Space tätig ist, als Lead-Investor agiert.
Ja, 2019 wurde Series B geraced mit Swisscanto im Lead, mit Partizipation von Swisscom Ventures und Constantia Ventures. Wenn die 18 Millionen als reine Equity und nur in einem Closing in die Firma flossen, lag die Bewertung damals bei 37 Millionen Pre-Money. Die Series B-Investoren haben sich dabei eine 1,5x Liquidpref gesichert.
Ja, spannend in der frühen Phase. Im 2023 hat sich die Firma einen Working Capital Kredit von über 25 Millionen von der UBS gesichert, hat die Firma damals bekannt gegeben. Das heißt, das Business bereits damals schon sehr gut angelaufen war. Dazu ein Kommentar von Per Lange, Partner bei Swisscom Ventures und Investor via Swisscom Ventures bei Swiss to 12. Er hat gesagt, dass Swiss to 12 die erste Growth Stage Company sei, die ganze geostationäre Satelliten an globale Satellitenoperators verkaufen. Die Aussage hat er damals auch ergänzt, dass bereits über 200 Millionen Bestellungen eingegangen waren, also im 2023.
Ja, in den Jahren 24 und 25 ging es weiter mit Equity-Finanzierungen. Die bestehenden Investoren haben via CLA investiert knapp 35 Millionen als Ergänzung zur Series B. Wenn unsere Zahlen stimmen, lag die Bewertung hier beim letzten Closing bei 120 Millionen Post-Money. Und im Juli 25 wurden CLAs in der Größenordnung von 16 Millionen Schweizer Franken als Series C gewandelt. Die CLAs haben ungefähr die Hälfte der neuen Aktien ausgemacht. Somit wird die Runde oder das erste Closing der Runde gegen 35 Millionen groß gewesen sein. Die Bewertung lag gemäß unserer Berechnung nun bei rund 200 Millionen Post-Money für die CLA-Investoren.
Das ist eine schöne Zahl. Das Schweizer Space-Tech-Vorzeigeunternehmen hat gemäß unseren Berechnungen nun bereits wesentlich mehr als 80 Millionen an Eigenkapital aufgenommen. Es war nicht ganz einfach, Rückschlüsse bei Swiss to 12 auf alle Bewertungen und Rundengrößen zu machen, da wir hier wirklich für einmal nur spärlich Zugang zu den Daten erhalten haben. Wenn jemand von euch mehr weiß oder es besser weiß und Korrekturen anbringen möchte, lasst es uns wissen. Können wir gerne auch in der nächsten Folge aufnehmen. Auf jeden Fall ist es eine große Erfolgsstory bis hier und da kommt sicherlich noch einiges mehr auf uns zu in den nächsten Jahren von Swiss to 12.
Ja, der Ausblick ist rein execution-driven. Die nächste große technische Hürde steht unmittelbar bevor. Der Critical Design Review, CDR, für die ersten Programme Anfang 2026. Das ist der Moment, in dem die Fertigung der Flughardware final freigegeben wird. Kommt das Ding denn wirklich zuverlässig im nächsten Jahr in den Orbit gehen?
Ja, das hoffen wir mal. Da habe ich keine bessere Glaskugel als alle anderen, aber die Signale stehen auf jeden Fall nicht schlecht. Und langfristig, da will ja Swiss to 12 diese Humming-Sats massiv skalieren und 10 dieser Satelliten pro Jahr bis ins Jahr 2030 ins All schicken. Das wäre der Sprung von der Schweizer Manufaktur zur echten Industrie. Swiss to 12 zeigt für mich eindrucksvoll, wie Schweizer Deep Tech das Oligopol der Satellitengiganten aufzubrechen versucht und das könnte doch auch gelingen.
Sehr gut, Guy. Kommen wir zum zweiten Deal. Ja, jetzt musst du mir helfen als Sprachtalent. Schau mal, Chiral Nano oder Chiral Nano?
Chiral. Chiral, das ist Chiralität, das heißt eigentlich Rechts-Links-Händigkeit bei Molekülen.
Super, Guy, du bist nicht nur ein fantastischer GP-Partner, sondern auch ein einmaliger Partner für den Podcast. Vielen Dank für den Input. Das Team hat gerade seine 12 Millionen Dollar Seed-Runde abgeschlossen. Wow, das ist nicht schlecht. Die Story dahinter ist spannend. Chiral ist nicht noch ein Chip-Startup, sondern ein reines Tooling- und Manufacturing-Play. Damit fallen sie eher in die Kategorie das nächste ASML als das nächste Nvidia. Das ist strategisch deshalb so spannend, weil Europa aktuell massiv in die Halbleiterwertschöpfung investiert. Chiral positioniert sich exakt im Engpass der Wafer-Scale-Integration von Nanomaterialien. Ich möchte hierzu noch kurz erwähnen, wir hatten im Fonds Chiral auf der Watchlist und wir haben uns mit denen in Verbindung gesetzt und dann nichts gehört und vermutet, dass sie an der Runde dran sind, und so ist es nun auch passiert.
Ja, da sind uns andere zuvor gekommen. Und eben die Cap-Table, die ist aktuell gewachsen. Crane Venture Partners hat die Runde angeführt. Das ist doch bemerkenswert in meinen Augen, weil Crane normalerweise vor allem in Software investiert. Und dass sie hier in den Lead gehen, das unterstreicht für mich den Charakter der Technologie. Chirals Maschinen, die sind ja sozusagen software-defined. Die Präzision von ihnen kommt aus der Computer Vision und der Steuerung. Und die Runde wurde aufgefüllt mit Quantonation, HCWC und Founderful. Das sind natürlich Top-Investoren für Frontier Tech und Schweizer Deep Tech, von denen wir schon einige Male berichtet haben. Und das Timing im Januar ist auch kein Zufall in meinen Augen oder in dem aktuellen Quartal. Mein Halbleiter, die sind geopolitisch das absolute Top-Thema.
Ja, die Origin Story ist ein klassischer Systembild-Ansatz. Chiral wurde 2023 als ETH Zürich Spin-off gegründet und sitzt in Dübendorf. Dieser Standort ist strategisch gewählt. Die unmittelbare Nähe zur EMPA und zum ETH-Ökosystem sind die Voraussetzungen für Material- und fertigungslastige Innovationen. Das ist eben kein Projekt aus einem isolierten Labor, sondern das Ergebnis einer jahrelangen konzentrierten Aktion des gesamten Schweizer Forschungsökosystems von der EMPA über die EBFL bis zur ETH.
Ja, und das Team bringt genau die nötige DNA mit. Nanotech trifft auf Präzisionsautomation. Die Gründer sprechen eine ganz klare Sprache. Fully automated assembly at wafer scale. Also wirklich da, wo die Chips gemacht werden, das nennt man Wafers. Hier geht es nicht um Materialforschung ohne Produkt. Die Stärke des Teams, die liegt darin, Physik in einen industriellen Prozess zu übersetzen. Sie haben von Tag 1 an die Frage beantwortet, für sich zumindest am Anfang, wie bringe ich Nanomaterialien reproduzierbar in eine Fabrik?
Ja, das Kernproblem ist der Manufacturing Gap. Materialien wie sogenannte Carbon Nanotubes oder Kohlenstoff Nanoröhren bzw. 2D-Materialien zeigen im Labor seit Jahren überragende Eigenschaften, aber die Industrie scheitert an der kontrollierten Integration auf Wafern. Ohne Wafer Scale, also Durchsatz und hohen Yield, bleibt das Thema akademisch und Chiral liefert hier die industrielle Lösung dazu.
Ja, und der Markt für Semiconductor Manufacturing Equipment liegt im 2025 bei rund 120 Milliarden Dollar und wächst auch massiv. Im 2033 soll das bereits 225 Milliarden Dollar Markt sein, also ein so großer Markt. Parallel dazu steuern die globalen Chip-Sales im 2026, natürlich getrieben durch die KI-Compute, auf die 1-Billionen-Marke zu. Ja, genau, 1 Billion, das sind 1000 Milliarden, das ist schon mal eine riesige Hausnummer, also ein spannender Markt. In diesem Umfeld ist natürlich die Kontrolle über den Fertigungsprozess eine entscheidende Machtfrage. Geopolitische Exportkontrollen, über die wir immer wieder lesen, zwischen Amerika und China, die erhöhen natürlich den Druck zusätzlich, dieses Prozess-Know-how auch in Europa zu verankern.
Ja, ich habe mir das Produkt angesehen. Es handelt sich um ein Nano-Assembly-Equipment. Das sind hochkomplexe Maschinen, die Nanomaterialien automatisiert auf Zielstrukturen platzieren. Der technologische Moat ist der mechanische Transfer bei Raumtemperatur, während herkömmliche Methoden oft Hitze oder Chemie nutzen, was die empfindlichen Nanostrukturen zerstören kann oder tatsächlich zerstört, arbeitet Chiral rein mechanisch und absolut kontaminationsfrei. Wir reden hier von einer Submikronpräzision. Das ist so, als würde man ein Haar auf einen Kilometer Entfernung millimetergenau platzieren und das vollautomatisch im Sekundentakt.
Ja, schon krass, was Engineering heute alles kann. Vielleicht muss man sich das so ein bisschen so vorstellen, wie Lego zusammenbauen auf atomarer Ebene. Früher wurden Nanomaterialien effektiv einzeln mit einer Pinzette unter dem Mikroskop bewegt und Chiral hat jetzt den Hochgeschwindigkeitsroboter angebaut, der das im industriellen Akkord erledigt, also x-mal pro Sekunde. Sie bauen nicht die Chips selbst, sondern sie bauen das Equipment, das die nächste Generation von Chips herstellen kann. Chiral hat bereits sein Tool einem Tier-1-Fab-Kunden verkaufen können, gemäß der Medienmitteilung. Die Technologie ist somit ja, definitiv langsam in der Nähe der industriellen Validierung gekommen. Kunden kommen aktuell vor allem aus den Bereichen Quantum Tech und Sensorik. Traction bedeutet in diesem Sektor Reproduzierbarkeit und Durchsatz. Nach der Pre-Seed im 2024 ist die aktuelle 12-Millionen-Runde für Chiral der Startschuss für die Skalierung der Maschinengeneration. Strategisch klug ist das Geschäftsmodell in meinen Augen. Chiral bietet eine Nano-Device-Foundry-Lane an. Bevor eine Fabrik also Millionen für die eigene Maschine investieren muss, lässt sie Chiral die Chips als Service fertigen. Das generiert für Chiral frühen Cashflow und bindet die Kunden ja doch tief an die Technologie.
Ja, die Use Cases sind dabei klar geclustert. Erstens sind es Next-Gen-Transistoren für das Post-Silicon Computing. Zweitens Quantum Devices, wo es auf absolute Reinheit ankommt. Und drittens hochsensible Photonik und auch Sensorik. Für Investoren ist das der klassische Pick-and-Shovel-Case. Egal, wer das Rennen um den schnellsten Post-Silicon-Chip macht, am Ende müssen sie alle durch die Maschinen von Chiral. Jetzt geht es darum, Yield und Speed so zu stabilisieren, dass Chiral zum Standard in den Fabs wird. Ja, jetzt, wo wir verstehen, was das so kann, müssen wir uns die harten Zahlen ansehen, werfen wir einen Blick auf die Financing History und wie sich das Cap Table über die letzten Jahre entwickelt hat.
Ja, wie immer haben wir die Cap Table modelliert. Die Firma wurde im Juni 2023 gegründet. Interessant dabei ist, dass Founderful und HCVC bereits bei der Gründung in die Firma investiert haben. Es wurden damals 3 Millionen von diesen beiden Investoren investiert, bei einer impliziten Pre-Money-Bewertung von 9,2 Millionen. Implizit, da ja, es doch noch keine Firma war zu diesem Zeitpunkt.
Das ist eine Ansage für eine Gründung, kann man sagen. Im November letztes Jahr wurde die jetzt kommunizierte Finanzierungsrunde mit Crane Ventures Partners im Lead abgeschlossen. Von den 12 Millionen US-Dollar wurden 7,6 Millionen Schweizer Franken in Equity zu einer Pre-Money-Bewertung von rund 28 Millionen investiert. Der Rest wurde durch InnoSwiss via einem Grant als Non-Dilutive Equity gesprochen. Somit hat die Firma bereits über 10 Millionen von Investoren aufgenommen. Für mich zeigt diese Struktur, wie gezielt das Risiko über die Jahre abgebaut wird in solchen Deep-Tech-Cases. Mein Fazit zu Chiral: Wir sehen hier einen Schweizer Deep Tech Case mit globaler Relevanz. Chiral besetzt nicht das überlaufene Feld des Chip Designs, sondern löst den kritischen Engpass in der Fertigung. Der Rückenwind durch die Geopolitik ist definitiv real. Jetzt zählt nur noch die operative Execution. Es geht um die Transformation von erfolgreichen Pilotprojekten in einen standardisierten weltweiten Toolvertrieb. Ja, was denkst du, Guy?
Ja, Chiral ist für mich ja schon ein Paradebeispiel für das Schweizer Deep Tech-Jahr 2026. Es ist harte Wissenschaft übersetzt in industrielle Skalierung. Das Konsortium hat verstanden, dass Hardware ohne erstklassige Softwaresteuerung heute nicht mehr skaliert. Märkte. Und wenn Chiral die Yield-Raten, also die Ausbeute in der Produktion, in den Fabs stabilisieren kann, dann kann das Unternehmen sich zu einem unverzichtbaren Layer in der Halbleiter-Wertschöpfung, also im Microchip-Manufacturing, etablieren. Ohne diese Tools oder solche Tools wie Chiral entwickelt, da bleibt Post-Silicon Computing doch ein Laborexperiment, und mit Chiral soll das jetzt zur industriellen Realität werden. Kommen wir zum dritten und letzten Deal von heute. Das ist ein echtes Kontrastprogramm zu Hardware und Space, Sparkly.
Ja, Sparkly ist im Januar 2026 mit einem Paukenschlag aus dem Stealth-Mode gekommen. Wir reden hier von einer 5 Millionen Dollar Pre-Seed-Runde, angeführt von Founderful. Das ist für eine Pre-Seed eine richtige Ansage. Mit an Bord sind ARK Investors und die Unterstützung durch InnoSwiss.
Ja, und laut TechCrunch ist es für Founderful das erste Pure-Play Tech-Ad-Tech, also die erste Pure-Play Ad-Tech-Bet. Das zeigt, hier wird nicht auf eine einfache App gesetzt, sondern auf den Claim, das KI-native Betriebssystem für die kindliche Entwicklung zu bauen. In einem EdTech-Markt, der bis 2030 auf 340 Milliarden Dollar wachsen soll, besetzt Sparkly die Lücke zwischen passiver Screentime und echter pädagogischer Tiefe.
Ja, rollen wir die Origin-Story kurz auf. Hinter Sparkly steht ein hochkarätiges Trio von Ex-Google-Veteranen. CEO Lax Bajari und der CPO haben zuvor bereits die Reiseplattform Touring Bird gebaut und erfolgreich an Google verkauft. Danach leiten sie im Google Inkubator Area 120 das Social Commerce Project Shoploop, bei dem auch CTO Lucie Marchand als Co-CTO an Bord war.
Ja, diese Silicon Valley DNA, die trifft hier auf Schweizer Präzision. Das Team sitzt in Pfäffikon, Schweiz und Zürich und hat das Produkt als direkte Antwort auf den Agency and Curiosity Gap gebaut. Als Eltern wollten sie weg von der Wall of Text, die ein ChatGPT liefert, und hin zu einem Interface, das Neugier in Aktion verwandelt. Zudem haben sie direkt PhDs in Erziehungswissenschaften im Gründungsteam, um sicherzustellen, dass die KI nicht nur schlau antwortet, sondern pädagogisch auch sinnvoll führt.
Ja, Sparkly adressiert ein dreifaches Problem, den Shift von statischen Lehrplänen hin zu Echtzeitrelevanz, also der Velocity Shift, weg von passiver Screentime hin zu aktivem Engagement, den Engagement Shift, und weg von reinem Auswendiglernen hin zu kritischem Denken, dem Skills Shift. Und man darf das Sicherheitsthema nicht unterschätzen. Sparkly nutzt einen speziellen Safe Layer, der pädagogische Prinzipien als Design Constraint nutzt. Wenn Kinder schwierige Fragen stellen, liefert die KI nicht einfach eine Antwort, sondern regt über sogenannte Emotional Education Prompts dazu an, das Thema mit den Eltern zu besprechen. Das ist verantwortungsvolle KI für die 5- bis 12-Jährigen.
Ja, spannend. Das Produkt ist die erste multimodale Learn Engine. Statt Textwüsten generiert Sparkly in unter 2 Minuten komplette Learning Expeditions, also so Lernexkurse. Wenn du fragst, wie baut man eine Stadt auf dem Mars, dann erstellt die KI eine Reise mit Physiksimulationen, Designaufgaben und auch strategischen Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Herzstück ist der individuelle Wissens- und Interesse-Graph, sogenannte Knowledge and Interest Graph in der Fachsprache. Die Plattform lernt mit den Kindern mit und passt die Komplexität adaptiv an. Der Clou dabei ist, es geht nicht nur um Wissensaufnahme. Das Ziel ist die Kreation. Kinder sollen künftig Prototypen und Projekte direkt innerhalb von Sparkly bauen können.
Bei der Traction setzt Sparkly ein massives Ausrufezeichen. Sie validieren die Engine bereits über einen strategischen Pilot mit einer der weltweit größten Privatschulgruppen. Das gibt ihnen direkten Zugriff auf über 100 Schulen und mehr als 100.000 Schülerinnen und Schüler. In den Klassenräumen wird Sparkly bereits genutzt, um fiktive Food-Businesses zu gründen oder über Budgets zu debattieren, wurde mir gesagt. Die Private Beta ist im Januar 26 gestartet und der große Consumer Launch für Familien ist für Juni 2026 geplant. Kommen wir zur Finanzierungshistory noch kurz. Wir haben wie immer eine, in diesem Fall relativ kurze Cap-Table modelliert. Die Firma wurde im Oktober 24 gegründet und die erste Runde wurde im Februar 25 abgeschlossen. Foundful war im Lead und wenn unsere Zahlen stimmen, wurden 2,2 Millionen bei einer Pre-Money-Bewertung von 10,8 Millionen investiert.
Ja, und InnoSwiss hat die Firma mit einem Beitrag von gemessenen Angaben von InnoSwiss zwischen 1 und 2 Millionen Schweizer Franken unterstützt. Und wenn ich jetzt die Medienmitteilung lese, sie kommen aus dem Stealth-Mode mit 3,8 Millionen Schweizer Franken, eben die 5 Millionen Dollar, dann gehe ich mal davon aus, dass es sich hier um die Finanzierungsrunde vom letzten Jahr, also letzten Februar, handelt, plus den InnoSwiss Grant. Und wenn man das zusammenrechnet, dann kommt man rund auf die 3,8 Millionen. Also es ist nicht eine neue Finanzierungsrunde, sondern ja, strategisches und gutes Taktieren der Gründer und Investoren mit der Medienmitteilung.
Interessant. Also mein Fazit, Sparkly ist kein klassisches EdTech, sondern ein Product Play für das KI-Zeitalter. Sie haben die technologische Tiefe von Google und die pädagogische Validierung durch das Schweizer Ökosystem.
Absolut. Wenn andere noch rätseln, wie KI in die Schule passt, baut Sparkly den neuen Standard. Wenn der Launch im Juni zündet, ja, könnte das der Start des nächsten globalen Player aus der Schweiz sein.
Ja, spannend. Wenn ich mir diese drei Cases anschaue, dann ist für mich das perfekte Abbild dessen, was wir eingangs im Markt-Snapshot besprochen haben. Der Januar 2026 zeigt, die Schweiz spielt bei den Big Topics der Deep Tech und KI ganz vorne mit.
Ja, absolut. Und was mich besonders beeindruckt hat, ist die Bandbreite. Wir haben mit Swiss to 12 gesehen, wie man ein Oligopol im Weltraum durch 3D-Präzision aufbrechen will. Chiral versucht den Grundstein für die Hardware-Architektur der nächsten Dekade im Chip-Bereich zu legen. Und Sparkly zeigt auch, dass wie bei den AI-Consumer-Interfaces die nötige Produkttiefe haben und die großen Themen der nächsten Jahre anzugehen. Der gemeinsame Nenner der drei, Deep Tech-Souveränität in der Schweiz.
Ja, ein wichtiger Punkt für unsere Hörerinnen und Hörer, alle drei, die es zeigen, dass das klassische Wachstum um jeden Preis endgültig durch technologische Reife ersetzt wurde. Wer heute 100 Millionen, 12 Millionen oder eben auch 5 Millionen bei Sparkly in der Pre-Seed-Runde einsammelt, muss beweisen, dass die Physik oder die Pädagogik dahinter absolut wasserdicht ist.
Ja, genau. Und für alle, die noch etwas tiefer graben wollen, wir haben die Links zu den Deals in die Newsletter gepackt. Abonniert diesen, da findet ihr jede Woche spannende Themen zum Venture-Ökosystem zusammengefasst von uns.
So, das wäre es gewesen mit Burnrate, dem VC Insider Podcast. Ja, für dich, Guy, geht es schon bald ins Wochenende. Für mich geht es hier in Abu Dhabi noch ein paar Late-Night-Meetings zu klären, bevor ich dann zurückkomme nach Zürich. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen wollt, abonniert unseren Newsletter und teilt diesen in eurem Netzwerk. Vielen Dank fürs Reinhören. Wir wünschen ein schönes Weekend. Take care und tschüss.